Ja, wir haben eben gesungen, Heinz hat schon darauf hingewiesen, im dritten Vers, wo Karl Geyer gedichtet hat, uns ward geoffenbaret, was Gott vor aller Zeit geheimnisvoll verwahret zu unserer Herrlichkeit. Ja, klingt gut, gell? So reimt sich auch. Die Frage ist nur, wenn die Geheimnisse Gottes zu unserer Herrlichkeit sind, welch ein Anspruch, gell? Geheimnisse Gottes zu unserer Herrlichkeit. Und deswegen dieser Grundvers, von dem wir heute ausgehen, 1. Korinther 4, Vers 1. Also rechne uns ein Mensch, steht da im Grundtext. Also rechne uns ein Mensch als Unterknechte Christi und Hausverwalter der Geheimnisse Gottes. Ja, du kannst natürlich jede Bibelübersetzung lesen und wirst andere Nuancen finden der Betonung bei diesem Text. Worauf es hier ankommt, ist für mich etwas ganz anderes. Ich möchte dazu nochmal aus 1. Korinther 3 ein paar Verse vorher lesen, was Paulus durch den Geist Gottes inspiriert uns hier aufzeigen darf. 1. Korinther 3, Vers 18 bis 21, das ist ja der Vorspann zu diesem Text, wenn es um die Geheimnisse Gottes geht. 1. Korinther 3, 18 bis 21, niemand täusche sich selber. Wenn jemand unter euch meint, weise zu sein in diesem Äon, der werde töricht, auf dass er weise werde. Denn die Weisheit dieses Kosmos ist Torheit bei Gott. Denn geschrieben worden ist, der, der die Weisen in ihrer Fähigkeit, alles zu wirken, erhascht. Und nochmals, der Herr kennt die Überlegungen der Weisen, dass sie eitel sind. Und Vers 21, so rühme sich denn niemand infolge von Menschen, denn alles ist euer. Dann kommt ein Gedankenstrich. Und im Kapitel 4, also, wenn das so ist, wenn uns alles gehört, dann sind wir auch Verwalter, der Hausverwalter der Geheimnisse Gottes. Ja, jetzt kannst du dich zurücklehnen und sagen Danke. Und stolz werden, dass Gott dir sowas zutraut. Aber da gibt es noch eine Bedingung, die steht im nächsten Vers. Nämlich im Vers 2 vom gleichen Kapitel, 1. Korinther 4. Hier übrigens, rückwirkend auf die irdischen Verhältnisse, sucht ihr bei den Hausverwaltern, dass jemand treu gefunden werde. Also ein Hausverwalter hier im irdischen Sinn muss schon mal treu sein. Wenn einer veruntreut, kürzlich hat der Kammerdiener vom Papst was geklaut, glaube ich. Irgendwie ging das durch die Nachrichten. Der hat wohl das Vertrauen nicht mehr gehabt. Also ein Verwalter muss treu sein, ist hier der Tenor dieses Textes. Wenn wir also Verwalter der Geheimnisse Gottes sein dürfen, würde das heißen, geht nur dann, wenn wir treu sind. Treu wozu? Natürlich dem Wort gegenüber. Und in Epheser Kapitel 1, Vers 9 wird das ja auch betont. Der Vers kommt später nochmal dran. Wir haben ja eine Menge von Geheimnissen in der Schrift. Wir haben in der Einleitung das eine oder andere schon gehört. Epheser 1, Vers 9, wo Paulus sagt, uns bekanntmachend das Geheimnis seines Willens gemäß seinem Wohlgefallen, dass er sich vorsetzte in ihm. Uns bekanntmachend, wer ist uns? Epheser 1, die Kapitel 1, Vers 4, auserwählt wurden vor Herabwurf des Kosmos. Das ist das Thema, Epheser 1. Und die vor Herabwurf des Kosmos auserwählten, die Ekklesia, die Leibesgemeinde des Christus, das sind die, denen die Geheimnisse Gottes bekannt gemacht worden sind oder werden. Heißt also, das sind die Treuen. die dem Wort treu sind. Und weil sie dem Wort treu sind, dürfen sie Geheimnisse Gottes verwalten. Das heißt noch lange nicht, dass sie alles verstehen. Die Verwaltung erfordert eine gewisse Treue. Wenn der Hausherr gewisse Dinge in irgendeiner Schatzkammer verwahrt, die betreut werden müssen, dass der Schmuck der Hausherrin da abgestaubt werden muss oder was weiß ich, dann musst du noch lange nicht verstehen, warum der diese Schätze hat und warum es diese Geheimnisse gibt und warum dann auch dieser Tresor ist, der verschlossen ist, wo du auch bloß darauf aufpasst, dass den keiner klaut. Also versteht ihr, das Verwalten der Geheimnisse erfordert noch lange nicht das volle Verständnis der Geheimnisse, aber es ist zweifellos damit verbunden. Wir werden also Geheimnisse Gottes nicht nur verwalten, im Sinne von darauf aufpassen, dass nichts damit passiert, sondern sie auch erklären können, hier und da. Ich maße mir nicht an, alle Geheimnisse Gottes zu verstehen und zu erklären oder erklären zu können. Aber der Versuch ist ja nicht strafbar. Gell? Wir bemühen uns, gemäß dem Wort herauszufinden, was dahinter steckt. Gut, wie viele Geheimnisse gibt es denn im Neuen Testament? Ich beschränke mich nur auf das Neue Testament. Wir haben die Aussage unserer Glaubensväter, die haben von 14 Geheimnissen gesprochen. Das haben sie aufgeteilt in Sachgeheimnisse und Personalgeheimnisse. Das will ich nicht machen. Das ist wunderbar, keine Frage. Ich möchte anders rangehen. Und ist ja erlaubt, gell? Und möchte sagen, ich habe 15 Geheimnisse gefunden und möchte die einfach der Reihe nach behandeln, so wie sie im Neuen Testament vorkommen, angefangen bei Matthäus. Das ist keine Wertung des einzelnen Geheimnisses, sondern einfach nur die uns vorgegebene Reihenfolge im Wort Gottes. Und bei jedem Geheimnis habe ich mir vorgenommen, weil das gelegentlich ja auch angemahnt wird von den Zuhörern, Land auf, Land ab, nach dem Motto, muss ich das alles wissen, und nach der Praxis gefragt wird. Deswegen möchte ich bei jedem Geheimnis uns mal zeigen, was habe ich denn davon, heute, hier und jetzt. Muss ich die Geheimnisse alle kennen? Ja, wenn ich sie kenne, was habe ich davon? Gell? Oder wo ist die praktische Anwendung dieses Geheimnisses in meinem Leben? Macht das Sinn? Muss ich mich damit beschäftigen? Immer diese Fragen. Gell? Und damit die Predigt praktisch wird, eben der Hinweis, und falls ich das einmal vergesse, müsst ihr mich anmahnen. Gell? Also da fehlt noch der praktische Hinweis. Und was ist jetzt für mich das Entscheidende? Die in der Theologie würde man vielleicht sagen, der seelsorgerliche Aspekt. Was da gemacht wird, ist ja nicht falsch. Ich mag nur diesen Begriff nicht so gern, das wisst ihr. Warum, muss ich jetzt nicht drüber reden. Also wir schauen uns die Reihe nach an. Heinz hat recht, das werden wir heute nicht schaffen. Ich habe gedacht, das wird beim nächsten Mal dann fertig. Ich versuche es mal mit der Hälfte. Und wenn wir die Hälfte schaffen, ist auch schon gut. Und schauen mal. Ich lese euch zunächst mal vor, alle 15, die ich gefunden habe. Was ist nur ganz stichwortartig, damit ihr wisst, was auf uns zukommt. Matthäus, Markus, Lukas sprechen von dem Geheimnis der Regentschaft Gottes oder dem Geheimnis der Regentschaft der Himmel. In Römerbrief lesen wir von dem Geheimnis der teilweisen Verstockung Israels. Im ersten Korintherbrief stehen zwei Geheimnisse, nämlich das Geheimnis der Weisheit Gottes und das Geheimnis des Verwandeltwerdens. Epheserbrief enthält 4 Geheimnisse. Das Geheimnis seines Willens, das Geheimnis des Christus, die Nationen betreffend, das Geheimnis von Mann und Frau im Vergleich mit Ekklesia und Christus und das Geheimnis des Evangeliums. Kolosserbrief, 2 Geheimnisse, das Geheimnis Christus in euch. Und das zweite steht auch in der Enthüllung nochmal, das Geheimnis, welches Christus ist. Dann haben wir 2. Thessalonicher, das Geheimnis des Innenwirkens der Gesetzlosigkeit. Schloss Negatives, das erste schlechte Geheimnis. Dann Timotheusbrief, 2 Geheimnisse, 1. Timotheus. Das Geheimnis des Glaubens und das Geheimnis der Wohlverehrung Gottes. Und dann gibt es die Enthüllung noch, Offenbarung meist genannt, da haben wir das Geheimnis der sieben Sterne und dann das Geheimnis Babylon, die große, aber Schlechtes. Also zwei schlechte Geheimnisse und 13 gute, gell? Ist ja schon mal positiv, dass es mehr gute Geheimnisse gibt als schlechte. Ja, das erwartet uns und immer wieder die Frage, was habe ich davon? Was bringt mir das heute, morgen, hier und jetzt oder die nächste Woche? Also Matthäus, Markus, Lukas. Ich lese nur mal Matthäus 13, 10 und 11. Das ist überall ähnlich ausgedrückt in den anderen Evangelien. Nur damit wir es mal auch gehört haben, Matthäus 13, 10 und 11. Und da heißt es, und die Lernenden kamen herbei und sagten zu ihm, zu Jesus, weshalb sprichst du in Parabeln zu ihnen, also in Gleichnissen? Weshalb sprichst du in Parabeln zu ihnen, zu den Juden damals? Er antwortete und sagte zu ihnen, da euch gegeben worden ist, die Geheimnisse der Regentschaft der Himmel zu wissen, jenen aber ist es nicht gegeben worden. Wir lesen, die haben keine Kenntnis über die Geheimnisse Gottes, der Regentschaft der Himmel, der Regentschaft Gottes. Also rede ich in Parabeln, in Gleichnissen, die müssen ja nichts verstehen, gell, damit die wieder weggehen. Weil mit denen muss ich mich nicht unterhalten, sondern ich rede mit euch, denn euch ist das gegeben. Frage, haben die das verstanden? Da habe ich so meine Bedenken, gell. Er hat sehr oft zu ihnen irgendwas gesagt, was sie überhaupt nicht verstanden haben. Wenn ich beim Frühstückstisch einen Bibeltext lese, gelegentlich auch von Jesus seinen Äußerungen, dann sage ich mal zu meiner Frau, das haben die doch nie verstanden. Da habe ich doch schon Mühe mit. Gell? Also ich doch im Sinne von, wir haben das ganze Neue Testament, wir haben eine heilsgeschichtliche Kenntnis. Was hatten die denn damals an Schrifttum, das Alte Testament bestenfalls?
Das ist nicht leicht, die haben ja nur mosaisch gesetzlich gedacht.
Außerdem, und Jesus bringt ihnen hier revolutionäre neue Gedanken. Und die haben mit Sicherheit den Kopf geschüttelt oft und wussten nicht, was er will. Steht da zum Teil auch geschrieben. Also jetzt sagt er zu ihnen, euch ist das gegeben. Die anderen gehen weg, euch ist das gegeben. Ja, die sind ja auch da geblieben. Und Petrus hat mal zu ihm gesagt, sollen wir jetzt auch noch weggehen, gell? Weil du so komisches Zeug erzählst. Ich sag's in meinen Worten, wir sollen dein Fleisch essen, dein Blut trinken, das kann auch keiner hören, gell? Die gehen alle fort, sollen wir jetzt auch weggehen? Wo sollen wir denn hingehen? Da sagt er, wollen wir auch weggehen? Und dann sagen sie, ja, wo sollen wir denn hingehen? Ja, das Einzige, was uns noch hält, bist du. Also, wir verstehen zwar nichts, aber wir bleiben hier, gell? Ist da für mich die Antwort. Und genauso ging es mir vor 20 Jahren, als ich bei euch im Hauskreis gesessen habe. Und ich habe da nichts verstanden, aber ich bin da geblieben. Weil ich gedacht habe, ja, ich hatte das Gefühl, das ist es, gell? Das ist es, so im Inneren, das Gefühl. Hier bleibe ich, Eugen war auch da. Und die Woche drauf kam ich da nicht. Und dann hat er gesagt, ja, siehst du, das war's, ne? Und danach, die Woche später kam ich wieder und bin nie mehr weggegangen, gell? Das hast du jetzt davon, ne? Und ja, muss man ja auch mal sowas erzählen. Und da kann ich mich mal gut hineinversetzen, auch in die Lernenden des ersten Jahrhunderts. Gell? Sie waren begeistert von Jesus, aber beileibe nicht verstanden, was er eigentlich will. Das war nur Randverständnis bestenfalls. Ja, wie ist das jetzt mit dem Geheimnis der Regentschaft Gottes? Die Frage ist, was bringt mir das heute? Gell? Dir und mir, heute Morgen, hier und die nächste Woche, damit ich es nicht vergesse. Also ich habe drei Dinge gefunden, die die Regentschaft Gottes und der Himmel betrifft. Übrigens, Matthäus, Markus, Lukas verwenden das wechselseitig, den Begriff. Es ist das Gleiche, gell? Die Regentschaft Gottes und die Regentschaft der Himmel. Königreich Gottes, Königreich der Himmel wird meist gesagt. Ich mag diesen Begriff Königreich nicht so gerne, weil er irreführt. Was ist das Königreich Gottes? Da denkt jeder an das Millennium. Natürlich ist es auch Königreich Gottes, aber beileibe nicht alles. Die Regentschaft Gottes nach Psalm 145, 13 geht über alle Äonen. Die Regentschaft Gottes geht über alle Äonen, ist in allen Äonen, sie betrifft alle Äonen. Nicht nur das Millennium, das sind doch nur 1000 Jahre. Weißt du, wie lang alle Äonen sind? Nee, ich auch nicht, gell? Also, riesig lang ist das. Und jetzt reden die Leute beim Königreich Gottes von 1000 Jahren. Also, das ist nicht das Königreich Gottes, sondern die Regentschaft, seine königliche Herrschaft, Basileia, die königliche Herrschaft Gottes, die ist immer, solange es Äonen gibt, über allen Äonen. Er hat auch vorher regiert und er wird auch danach noch regieren. Aber in unserer Bibel geht es da um die heilsgeschichtliche Zeit und die betrifft die Äonen. Also regiert er über allen Äonen. Würde also heißen, hier haben wir schon den ersten Begriff, die Regentschaft Gottes ist zeitlich einzuordnen, nämlich über alle Äonen hinweg zunächst mal. Wenn ich das jetzt noch enger fasse, was ich bereits gemacht habe und das Millennium als Erklärung benutzen würde, dann könnte man zum Beispiel mal Enthüllung 11, Vers 15 zitieren, als Ausgangspunkt nehmen. Enthüllung 11, Vers 15, da bläst doch die siebte Posaune. Die wird schon in Kapitel 10 angekündigt. Und in 11, Vers 15 heißt es dann, und der siebte Engel posaunte, und es wurden große Stimmen im Himmel, die sagten, es wurde die Regentschaft des Kosmos, unseres Herrn und seines Christus. Und er wird regieren hinein in die Äonen der Äonen. Also hier sind wir an einem Zeitpunkt, bei der siebten Posaune, das ist noch Zukunft, wo die Regentschaft des Kosmos, in dem wir jetzt sind, an Christus und Gott übergeht. Das heißt doch, sie ist zwischenzeitlich verpachtet. Zwischenzeitlich herrscht hier ein anderer, nämlich der Diabolos. Heißt aber nach Psalm 145, 13, wenn die Oberherrschaft Gott gehört, über alle Äonen herrscht auch über den Äon oder den Kosmos, in dem eben der Diabolus noch der Herrscher ist. Der darf nur machen, was Gott will. Das ist das Ergebnis, gell? Und trotzdem ist es ihm verpachtet. Und jetzt lernen wir hier in Enthüllung 11, diese Herrschaft endet bei der siebten Posaune. Das heißt, die Regentschaft Gottes, die Regentschaft der Himmel, die Regentschaft des Kosmos, ausgehend von der Regentschaft der Himmel, die endet hier für Diabolos in seinem Regierungsbereich, weil Gott das alles übernimmt, endgültig. Und da gehört natürlich das anschließende Millennium auch dazu, keine Frage, die 1000 Jahre, die danach kommen. Und Jesus hat mal gesagt in Johannes 18, 36, meine Regentschaft ist nicht aus diesem Kosmos. Logisch, gell? Wenn der Diabolus den Kosmos beherrscht, kann ja die Regentschaft des Christus nicht aus dem Kosmos sein. Die ist wohl woanders her. Woher wissen wir? Natürlich vom Vater. Würde also bedeuten, es gibt zeitliche Unterscheidungen. Das heißt, gewisse Teile der königlichen Herrschaft Gottes werden auch mal abgetreten in einer Art Pachtvertrag an jemand anderen. Würde also bedeuten, die Regentschaft Gottes kann man auch zeitlich nicht nur fassen, sondern auch räumlich. Räumlich heißt, Millennium wäre so ein Zeitraum, wo Gott regiert. Ganz speziell jetzt für diesen Zeitraum. Aber was viel wichtiger für uns ist, ist ein anderer Gedanke. Die Frage war da, was bringt mir das, gell? Was bringt mir das heute und hier und diese und nächste Woche, dass ich weiß, Gott regiert über alle Äonen, ja, beruhigt, gell? Und der Diabolus hat nur die begrenzte Zeit in diesem Kosmos, ja, beruhigt mich auch. Aber er hat seinen Jüngern mal was Interessantes gesagt. In Lukas 17, 21, da standen sie so zusammen, so wie wir manchmal nach der Versammlung oder vorher. Und da sagt Jesus zu ihnen in Lukas 17, 21, die Regentschaft Gottes ist innerhalb von euch. Es gibt Bibelübersetzer und Religionsgemeinschaften, die damit nichts anfangen können. Die übersetzen das sehr liberal, indem sie sagen, die Regentschaft Gottes ist in eurer Mitte. Und sagen, ja, sie ist in der Mitte, weil Jesus da steht. Gell? Jesus steht in der Mitte, die anderen rundherum. Also die Regentschaft Gottes ist in eurer Mitte. Jetzt lese ich euch mal Matthäus 23, Vers 26 vor. Dann kannst du selber entscheiden, ob das so ist oder nicht so ist. Weil die Bibel muss uns doch sagen, wie das zu verstehen ist. In Matthäus 23, 26, in diesen Versen hier, klagt ja Jesus die Pharisäer an und sagt, ihr seid getünchte Gräber, gell, sagt das meinen Theologen von heute, ihr seid getünchte Gräber, gell, und vieles andere. Und dann im Vers 26 sagt der blinde Pharisäer, reinige vorher das Innere des Kelches und des Tellers, auf das auch das Äußere desselben rein werde. Was hat das damit zu tun? Ganz einfach. Was das Innere des Kelches ist, wissen wir doch, gell? Wenn du daheim ein dreckiges Glas hast, das kann innen und außen dreckig sein, aber innen ist innen, gell? Das Innen vom Glas steht fest, was innen ist. Und genau dasselbe wird, das gibt es nur zweimal im Neuen Testament, entos, steht nur zweimal im Neuen Testament. Einmal, die Regentschaft Gottes ist in euch, und einmal, der Becher ist innen dreckig. So, wenn der Becher innen dreckig ist, ist er dann in ihrer Mitte dreckig? Das passt doch nicht, gell? Der Becher ist doch nicht in ihrer Mitte dreckig, sondern der ist im Inneren dreckig. Wenn also Jesus sagt, die Regentschaft Gottes ist in euch, inmitten von euch, in eurer Mitte, dann nicht in der Mitte der Jünger, sondern im Inneren jedes Einzelnen. Ich kann nicht viele Becher hier erkennen, sondern nur einen. Also wenn das im Inneren des Bechers ist, ist es auch im Inneren der Lernenden. Und jetzt bist du bei dem praktischen Punkt für diesen Gedanken. Die Regentschaft Gottes, die Herrschaft Gottes, das ist nichts Fernes, irgendwo, über alle Äonen, ja, natürlich auch im Millennium, ja, räumlich auch, aber sie ist auch in mir drin. Kannst du das glauben? Gott regiert auch in mir, Johannes 17, sagt Jesus, Gott ist in mir und Jesus selber auch noch. Ja, was willst du denn noch? Ist die Regentschaft Gottes nur in unserem Inneren oder steht er in unserer Mitte irgendwo? Da kann ich mal weggehen, gell? Wenn es mich nicht mehr interessiert. Ja, wenn das so ist, dann ist doch Gott für mich nicht der Unbekannte weit weg irgendwo hinter den letzten Sternen. Nein, der ist in mir drin, inmitten von mir, meiner Persönlichkeit. Und deswegen, wenn die Regentschaft Gottes ein Geheimnis ist, dann ist das sicher Teil dieses Geheimnisses, dass er wesenhaft in mir ist. Die Regentschaft Gottes ist wesenhaft in mir. Das ist ein Geheimnis. Denn wenn ich in den Spiegel gucke, kann ich das nicht erkennen. Und mein Nachbar wird das auch nicht erkennen können. Aber ich dürfte es glauben, weil es so geschrieben steht. Ja, war das was? Sollen wir so weitermachen? Gut, dann. Ein zweites Geheimnis, Römer 11, 25. Das ist ein schönes Geheimnis, ein schönes und schwieriges, ein besonderes und umstrittenes. Ich weiß gar nicht, was ich noch für Adjektive sagen soll. Römer 11, 25 sagt Paulus, denn ich will nicht, dass ihr unwissend seid, Brüder. Wofür denn, wozu, warum? Bezüglich des Geheimnisses, auf das ihr nicht bei euch selber verständig seid. Ja, was ist denn das für ein Geheimnis? Dass Verstockung Israel zum Teil geworden ist, bis dass die Vervollständigung der Nationen hineinkomme. Was ist das Geheimnis? Das Geheimnis heißt, Israel ist zum Teil verstockt. Das heißt doch nicht, ganz Israel ist verstockt, sondern nur ein Teil von Israel ist verstockt. Das ist ein Geheimnis, das kann gar nicht jeder erkennen. Warum kann denn das nicht jeder erkennen? Eben weil es ein Geheimnis ist. Geheimnis nach dem griechischen Grundtext, Mysterion, mysterisch, gell, kennen wir auch. Mysterion heißt doch, hat die beiden Wortteile von einmal Riegel, also ein Riegel, mit dem man eine Tür verriegelt, und das zweite Wortteil heißt hüten. Also da wird hinter einem Riegel was gehütet, das ist das Wort Geheimnis. So, und jetzt wird hier hinter einem Riegel wird gehütet, dass nur ein Teil von Israel verstockt ist. Und wenn du Römer 11 kennst, dann weißt du, was Paulus im Vers 1 gesagt hat. Ist Israel verworfen worden von Gott? Ist Israel verworfen worden? Das sei ferne, niemals, gell? Ja, was ist denn Israel? Wir kennen ja die israelitische Geschichte, als Salomo König wurde und dann auch noch abfällig vom Glauben im Grunde. Und seine Nachfahren, die beiden Söhne, Jerobeam und Rehabeam, die Herrschaft übernahmen, der eine das Nordreich, Jerobeam, Südreich, Rehabeam. Was denn dann passiert? Die haben doch ihre Religion geteilt. Das heißt, die im Norden haben gesagt, wir laufen doch nicht immer nach Jerusalem, gell? Lass uns selber hier eine Anbetungsstätte schaffen. Und sie haben dann ihre goldenen Kälber gemacht. Und das Südreich ist in Gänsewüsten treu geblieben beim Tempel. Das heißt, wir haben Haus Israel und Haus Juda. So ist das entstanden. Und zwar im 9. Jahrhundert vor Zeitrechnung schon gab es diese Teilung. Und im 7. Jahrhundert ist noch was passiert. Da haben die Assyrer das Nordreich genommen und haben die Leute vom Nordreich sozusagen verstreut Richtung Europa und Asien, um es ganz grob anzudeuten. So, und jetzt sagt hier Paulus, es ist ein Geheimnis, dass Israel nur zum Teil verstockt worden ist. Und die Frage ist jetzt, welcher Teil ist denn verstockt worden von Israel? Das Südreich wurde verstockt, weil der Norden war doch gar nicht mehr dabei. Die waren doch schon 900 Jahre vor Zeitrechnung gar nicht mehr unter dem Gesetz. Gott hat ihnen einen Scheidebrief gegeben, hat sie entlassen aus dem Gesetz, kannst du bei Hosea lesen. Und die Assyrer haben sie in die Welt gestreut. Die waren weg. Die waren einfach weg. Gott hat sein Volk gesät. So, und der Rest, der übrig blieb, in dem sicher auch ein paar Nordleute gewesen sind, wie auch umgekehrt, das spielt keine Rolle. Das Südreich, das Haus Juda, das blieb da. Und was ist mit denen passiert? Bis 70 unserer Zeitrechnung, ihr chaotisches Religionsverhalten, ihre Wegführung nach Babylon, ihre babylonische Vermischung, die Rückkehr, der Ungehorsam beim Tempelbau, das ganze Theater, was da abgespielt hat, sich musste mal lesen bei Nehemia und Esra und Esther und so weiter. Also die sind quasi durch das Gottesgericht im Jahre 70 durchs Römische Reich zur Beendigung gekommen. Das heißt, das jüdische System kam 70 mit der Zerstörung des Tempels zum Ende. Und diese Zeit hier, um die es hier geht, das war ja 30, 40, über das wir hier reden, also noch 30, 40 Jahre vor dem Ende des jüdischen Systems. Da sagt Paulus, ich will nicht, dass ihr unwissend seid, dass nur ein Teil von Israel verstockt ist, nämlich der Teil des Südreiches, das jüdische Königreich, wie es damals noch war. Dieses Südreich, dieses Haus Juda, das war verstockt. Die waren verstockt, kannst du doch lesen. Lest die Reden Jesu an die Pharisäer, wie er sie nennt, blinde Führer und all sowas. Also das waren die Verstockten. Ja, und der andere Teil war eben nicht verstockt. Der war auch nicht unter dem Gesetz mehr. Der war auch nicht treu. Das sind Weltmenschen geworden. Das heißt, der größte Teil von Israel ist in die Welt zerstreut worden, gesät worden. Die haben keine Ahnung mehr gehabt von Gott und von Christus schon gar nicht. Und von der Heilsgeschichte auch nicht. So, und das ist ein Geheimnis. Und das ist bis heute so. Wenn du die Brüder fragst, wenn da 50 Brüder auf einen Haufen sind, dann gibt es sofort Krach, weil der eine sagt, das ist so und der andere sagt, es ist so. So, und da schlagen wir uns die Köpfe ein, weil das Geheimnis offensichtlich selbst unter uns noch relativ unbekannt ist. Also für mich ist klar, so wie es da steht, ich will das Thema hier beileibe nicht ausführlich behandeln, da hätten wir andere Gelegenheiten zu. Dass eins feststeht, und dazu lese ich im Bibeltext 2. Timotheus 2, Vers 13. 2. Timotheus 2, Vers 13, wo Paulus sagt, wenn wir untreu sind, bleibt jener treu, denn er vermag sich selbst nicht zu leugnen. Also, selbst wenn wir untreu werden, selbst wenn Israel untreu wird, er bleibt treu. Selbst wenn Israel untreu wird, das Gesetz verlässt, in die Welt gestreut wird, zu Heiden wird, nennen wir dieses Wort, was nicht in der Bibel steht, wenn die zu Heiden werden, sagt Gott, jetzt hast du Pech gehabt, gell? Nee, er bleibt treu, wenn das Südreich verstockt ist, wenn die von ihm nichts wissen wollen, Wenn wir der Meinung sind, dass ein bisschen Israel, was heute da in dem sogenannten, fälschlicherweise genannten Palästina ist, dass das Israel wäre, ja, dann wäre Gott nicht treu gewesen, sondern Gott ist treu, er hat sein Volk erhalten, er hat es wachsen lassen, er hat dem Abraham seine Verheißung erfüllt, 1. Mose 35, 11, ich mache dich zu vielen Nationen, gell? Gott ist treu, er hat es gemacht. Und weil er das gemacht hat und ich das glauben darf, ist es ein Geheimnis, weil wir nicht wissen, wo dieses Israel ist. Aber es ist da. Warum ist es da? Weil Gott treu ist. Und das kann ich glauben. Gell? Also die teilweise Verstockung Israels ist ein Geheimnis. Und was habe ich jetzt davon? Der praktische Punkt, gell, für heute. Ja, Gott ist treu. Gell? Ist das nichts? Also dass selbst wenn ich untreu würde und bin ein Teil dieses Volkes und bin vor Herabwurf des Kosmos auserwählt, dann kann ich nicht mehr verloren gehen, dann kann ich nicht mehr davon getrennt werden, sondern ich bin dabei. Aber es könnte sein, dass Gott mich erzieht, dass es so aussieht, als ob ich weggegangen wäre. Aber im Grundtenor des Themas ist es unmöglich, dass Gott seine Treue aufgibt. Und das ist für mich entscheidend. Ich glaube, er ist treu. Drittes Geheimnis, 1. Korinther 2, Vers 7. Da heißt es, ich lese noch Vers 6 dazu, Moment. 1. Korinther 2, Vers 6 und 7. 2, Vers 6 und 7. Wir sprechen aber Weisheit unter den Vollendungsgemäßen. Wer ist das? Das sind die, die aufs Ziel schauen. Die Vollendungsgemäßen, die schauen zum Ziel hin. Aber nicht die Weisheit dieses Äons, aber auch nicht die der Anfänglichen dieses Äons. Das sind hochrangige Engel oder auch Herrschaftsführer auf dieser Erde, die unwirksam gemacht werden. Sondern, jetzt kommt der Vers, wir sprechen Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Äonen zu unserer Herrlichkeit vorsehen hat. Wir sprechen Gottes Weisheit in einem Geheimnis. Das Geheimnis der Weisheit Gottes. Das ist ein interessantes Thema, das Geheimnis der Weisheit Gottes. Ich will mal aus dem 1. Korintherbrief im Kapitel 1 noch ein paar Verse lesen. Und 18 bis 23. Und hör mal genau zu, wenn es um das Geheimnis der Weisheit Gottes geht. 1. Korinther 1, ab Vers 18. Denn das Wort des Pfahles oder des Fluchholzes auf Golgatha ist denen, die verloren gehen, Torheit. Denen aber, die errettet werden, uns, ist es Gottes Vermögenskraft. Denn geschrieben worden ist, ich werde die Weisheit der Weisen verderben und das Verständnis der Verständigen werde ich ablehnen. Wo ist ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter, wo ein Disputator dieses Äons? Verdummt nicht Gott die Weisheit des Kosmos? Denn weil in der Weisheit Gottes der Kosmos durch die Weisheit Gott nicht erkannte, wohlgefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, die Glaubenden zu retten. Weil denn auch Juden ein Zeichen fordern und Hellenen Weisheit suchen, wir verkünden Christus als an den Pfahl gebracht, so wie es den Juden ein Ärgernis ist und den Nationen aber Torheit. Ja, was ist das für eine törichte Predigt? Da ist einer für alle gestorben. Gell? Wer kann das hören? Und die Weisheit der Nationen wird hier zur Torheit. Das heißt, die Gottesweisheit besteht darin, dass Gott in seiner Weisheit den Tod benutzt hat, um den Tod zu besiegen. Das muss einer verstehen. Also er hat den Tod benutzt, den Tod seines Sohnes, um den Tod zu besiegen. Würde doch heißen, das Geheimnis der Weisheit Gottes ist so ein Geheimnis, dass selbst die hochrangigen Engel, die wir eben gelesen haben, nicht verstanden haben, warum Gott das macht. Sie haben das nicht verstanden, sondern Paulus sagt auch im Korintherbrief, wenn sie das verstanden hätten, hätten sie versucht, das zu verhindern. Aber sie haben es nicht verstanden. In Epheser 1 will ich dazu noch ein paar Verse lesen, weil es geht auch hier um etwas ganz Bestimmtes. nämlich nicht vorrangig um die Rettung des Menschen, das ist eine Art Nebenerscheinung, sondern vorrangig geht es bei diesem Geheimnis Gottes um was ganz anderes. Im Vers 1 macht Paulus dreimal den Hinweis auf diese Tatsache, indem er sagt im Vers 6, dies ist hinein in Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade. Vers 12, dass wir zum Lobpreis seiner Herrlichkeit sind, die wir eine Vorerwartung haben in Christus. Vers 14, hinein in Lobpreis seiner Herrlichkeit, weil es um das Angeld des Erbes geht. Dreimal sagt er, dieser ganze Vorgang, Auserwählung der Gemeinde, der Leibesgemeinde des Christus, vor Herabruf des Kosmos, damit fängt sie an, ist alles zur Herrlichkeit Gottes, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Das Geheimnis der Weisheit Gottes, dass der Tod durch den Tod in Christus besiegt wurde, dient zur Herrlichkeit Gottes. Dass wir dabei auch gerettet werden, ist ein angenehmer Nebeneffekt. Aber es ist nicht die Hauptsache. Aber er benutzt es, wie vorhin schon gelesen, auch zu unserer Herrlichkeit, weil wir, die Leibesgemeinde, als Teil des Christus, seine Herrlichkeit sind. Also der Christus und seine Herrlichkeit ist der Gesamtleib des Christus, der wiederum die Herrlichkeit Gottes darstellt, um in dem biblischen Bild zu bleiben. Ja, was habe ich jetzt davon? Praktischer Hinweis wieder. Ja, ist das nichts, dass ich glauben darf, dass Gott den Tod unwirksam gemacht hat? Dass ich mit dem Tod gar nichts mehr zu tun habe? Selbst wenn wir sterben, in Anführungszeichen, dass wir dann mit dem Tod nichts zu tun haben, dass nicht der Tod an der Tür steht und sagt, na, bist du auch hier, gell? Sondern an der Tür, an der wir dann stehen, steht unser Herr Christus, so wie schon beim Hiob steht. Er steht über dem Staub, steht in den meisten Bibeln, Staub, das ist ein Durchgang, erfahren, tut, hat mit Türen zu tun, mit Durchgang. Ja, er steht am Durchgang, gell? Gehst raus, Sterben, Durchgang, Jesus. Ja, das sagt mir das Geheimnis der Weisheit Gottes. Ja, kann ich was mit anfangen, nicht nur für heute. Das vierte Geheimnis steht in 1. Korinther 15. Da waren wir eben schon fast dabei. Vers 51 und 52, wo Paulus sagen darf, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verändert werden. Im Nu, im Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn sie wird posaunen und die Gestorbenen werden als Unverderbliche erweckt werden und wir werden verändert werden. Es ist ein Geheimnis, dass nicht alle entschlafen, nicht alle sterben, aber es werden alle verändert. Das heißt, wenn es heißt, es werden nicht alle entschlafen. Es werden nicht alle sterben. Gibt es auch welche, die nicht entschlafen? Oder gibt es welche, die entschlafen, die sterben? Logisch, gell? Sonst hätte er das nicht so betont. Aber das ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, dass er sagt, wir werden alle verändert. Und da sind wir doch hier beim zweiten Text, aus 1. Thessalonicher 4, zusammen mit 1. Korinther 15 gibt es da hier ein ganz klares Bild. Ich lese einmal von 1. Thessalonicher 4, die Verse 15 bis 17, die ihr alle kennt. Aber man muss das ja tausendmal gehört haben, damit man das nie mehr vergisst. Also 15 bis 17, da heißt es hier, Mensch, bin ich im falschen Bibelbuch, 1. Thessalonicher 4. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, also nicht unser Wort, sondern Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben, hinein in die Anwesenheit des Herrn, den Entschlafenen gewiss nicht zuvorkommen werden, da der Herr im Befehlsruf, in der Stimme eines Anfangsengels und in der Posaune Gottes vom Himmel herabsteigen wird und die Gestorbenen in Christus werden voraus auferstehen. Und darauf werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich zusammen mit ihnen in Wolken entrückt werden, hinein in Begegnung des Herrn in die Luft. Wir werden alle Zeit bei ihm sein. Hier ist auch eine Posaune, gell? Was für eine Posaune bläst ihr? In der Anwesenheit des Herrn, die Posaune Gottes. Im Korintherbrief, Kapitel 15, sagt Paulus, es ist ein Geheimnis, denn es bläst die letzte Posaune. Jetzt sagen manche Ausleger, die letzte Posaune, das ist bei den sieben Posaunen in der Enthüllung, ja die siebte, gell? Und die siebte und die letzte könnte dieselbe sein. Jetzt muss man ganz ruhig bleiben, ganz logisch überlegen, keine Hektik. Wann bläst die siebte Posaune? Wir haben ja schon endlos über die Enthüllung gesprochen. Die siebte Posaune bläst 3,5 Jahre nach Mitternacht, also 3,5 Jahre vor Abschluss dieses Äons, in der vorletzten Nachtwache. Die Entrückung, wenn der Bräutigam kommt, ist um Mitternacht, also 3,5 Jahre vor der siebten Posaune. Kann also die letzte Posaune, von der Paulus in 1. Korinther 15 redet, und die Posaune Gottes, die bei der Entrückung bläst, doch nicht die siebte sein, weil die mindestens 3,5 Jahre später erst geblasen wird. Und wenn du bei den sieben Posaunen liest, wie die genannt werden, nämlich Engelposaunen, und die Posaune hier, die ist die Posaune Gottes, dann hast du doch schon zwei verschiedene Begriffe. Also die Posaune Gottes und eine Engelposaune, das sind schon zwei verschiedene Dinge. Und 3,5 Jahre dazwischen ist auch ein Unterschied. Wenn also um Mitternacht die Posaune Gottes bläst, kann es nicht die siebte sein, weil die 3,5 Jahre später bläst. Noch eine logische Überlegung. Was ist denn vor der siebten Posaune? Also nach meiner Bibel sind da 6 Posaunen. Und was wird denn geschildert bei den 6 Posaunen? Ziemlich schwierige Gerichte werden da geschildert. Willst du glauben, dass die Ekklesia vor ihrer Entrückung diese 6 Posaunen erlebt? Davon steht nichts geschrieben. Das müsste aber so sein, wenn die siebte die letzte wäre. Dann müssten sie alle 6 erlebt haben vorher. Verstehst du? Das ist sowas von einfach. Es ist ganz einfach. Und wenn du das glauben kannst, so wie es geschrieben steht, ist die letzte Posaune nicht die siebte, sondern die Posaune Gottes. Die Posaune Gottes kann oft posaunen. Wie oft, wissen wir nicht. Und die Posaunen, die hier blasen, sind ja alle eine Analogie oder eine prophetische Darstellung auch der alttestamentlichen oder des alttestamentlichen Gebrauches von Posaunen, sprich Schofar und Trompeten, je nachdem bei welcher Gelegenheit und warum sie geblasen worden sind. Also, jetzt kannst du auch noch sagen, ja, Paulus hat ja auch die Enthüllung noch nicht gehabt, der wusste von der siebten noch gar nichts, ja, danke. Der Paulus war ja nicht im Paradies Gottes, der war im Paradies Gottes, am dritten Himmel, hat er selber gesagt. Und wo ist das Paradies Gottes? Das hat es mit dem neuen Jerusalem zu tun. Und die sieben Posaunen vorher, die sind doch eher, gell? Also muss er doch rein, oder hätte er rein heilsgeschichtlich denkend auch was von den sieben Posaunen wissen können. Aber das ist Spekulation, gell? Also, du siehst, mit welchen geistlichen Klimmzügen sich manche beschäftigen, um irgendwie ihre Meinung noch unterzukriegen. Mach's ganz einfach. Die siebte bläst 3,5 Jahre nach Mitternacht. Und die Posaune Gottes bläst um Mitternacht, weil da ist Entrückungszeit und Auferstehungszeit. So, und jetzt werden wir nicht alle entschlafen. Warum? Wir brauchen ja noch den Nutzen für heute, gell? Wenn jetzt Entrückung wäre heute, hättest du das Mittagessen verpasst. Wenn hier Entrückung wäre, dann würden wir als die Lebenden gelten. Dann bräuchten nicht entschlafen, sterben, sondern würden gleich verwandelt. Super, gell? Das wäre wunderbar. Wünschen wir uns alle. Ne? Herr, komm jetzt, gell? Also, aber er weiß, wann es soweit ist. Aber wichtig für uns das Thema ist zu wissen, es gibt welche, die werden gleich verwandelt, wie sie hier stehen. Sind plötzlich weg und andere müssen auferstehen und werden dann verwandelt. Verwandelt werden beide oder verändert, steht da wirklich da, nämlich hinein in die Gottesherrlichkeit. Das ist ja unser Ziel. Was habe ich von diesem Vorgang, der wohl noch zukünftig ist, ja zu wissen, dass das so ist, gell? Wie wäre ich denn verwandelt, wenn du bei Paulus liest, hinein in Unverderblichkeit, Der Tod wurde, die nächsten beiden Verse im 1. Korinther 15 sagen, dass er wurde hinabgetrunken, verschlungen hinein in Sieg. Was denn für ein Sieg? Den Sieg des Christus. Das heißt, der Tod wurde verwandelt in Leben. Und damit kann ich heute prima leben, weil ich weiß, das ist der praktische Nutzen für mich. Ich werde verändert, verwandelt. Entweder hier stehenden Fußes, wenn die Erdrückung jetzt ist, oder wenn ich sterbe, entschlafe. Aber ich muss nicht schlafen. Das sind ja die nächsten beiden Wege. Es kann gleich zum Herrn gehen. Es ist beides möglich. Und die meisten von denen, die hier sind, glauben ja, dass sie zu denen gehören, die gleich nach oben gehen. Aber wir wollen den anderen das nicht wegnehmen, weil man kann nur das glauben, was man geschenkt bekommen hat. Und Jesus sagt, es gibt beide Wege. Aber die Verwandlung bei der Entrückung ist für alle gleich. Da sind wir alle wieder zusammen. Und das ist das Tröstliche daran. Ja, ich bin beim fünften Geheimnis. In Epheser Kapitel 1, Vers 9 und 10. Hier heißt es ausdrucksweise, uns bekannt machen, das Geheimnis seines Willens, gemäß seinem Wohlgefallen, das er sich vorsetzte in ihm, für eine Verwaltung der Vervollständigung der Fristen, um die alle, das ganze All, alles was es gibt, in dem Christus hinaufzuhaupten, das im Himmel ist und das, was auf der Erde ist. Nochmal langsam, das Geheimnis seines Willens. Darum geht es hier. Er macht uns bekannt, das Geheimnis seines Willens. Das heißt, alles Gottes Handeln wird denen bekannt gemacht, die solche sind, die Verwalter der Geheimnisse Gottes sind. Das Geheimnis wird bekannt gemacht. In der Einleitung hat Heinz schon auf Kolosser 1,25 verwiesen, wo Paulus sagt, ich durfte das Wort Gottes vervollständigen. Paulus hat das aufs volle Maß gebracht. Paulus hat das Wort Gottes vervollständigt. Deshalb wissen wir, dass das Geheimnis, was das Geheimnis seines Willens ist, weil jetzt alles im Wort Gottes geschrieben steht. Er hat uns hineinversetzt in die Verwaltung seiner Geheimnisse. Wir sind sozusagen die, nicht nur die Verwalter, sondern wenn ich Epheser 2 noch beachten will, ich will es schnell lesen, Epheser 2, 21 und 22, dann ist er da noch was mit verbunden. Hier spricht er von dem Leib des Christus, von der Leibesgemeinde, von diesem Ziel, von der Grundlage, alles was dazugehört. Da heißt es, in welchem, nämlich in Christus, der ganze Wohnbau, das ganze Haus, zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in welchem auch ihr, du und ich, mit aufgebaut werdet zu einer Wohnstätte Gottes im Geiste. Es wird ein geistliches Haus erbaut. Es entspricht dem geheimen Willen Gottes. Geh mal durch die Gläubigen dieser Welt und frag, ob sie das Geheimnis des Willens Gottes von diesem geistlichen Haus kennen. Wir werden die meisten gar nicht wissen, was du willst, weil sie es eben nicht kennen. Und jetzt lernen wir hier für das Aufbauen dieses Hauses. Da ist Epheser Kapitel 1 ganz wichtig. Sagt uns das Wort, ist der Leib des Christus, Epheser 1, 23, das Heilswerkzeug. Gott hat also ein Heilswerkzeug, um seinen Heilswillen auszuführen. Das Geheimnis seines Willens wird wahrscheinlich, wenn überhaupt, nur dieses Werkzeug kennen. Aber da sicher auch nur zum Teil. Ich weiß nicht, ob die Zange, die du in der Werkstatt hast, immer weiß, was du damit machst. Wir sind als Werkzeuge Gottes auch nicht allwissend und ich glaube, auch hier gibt es noch großen Nachholbedarf, denn sonst hätte uns das Wort nicht gesagt, wenn wir bei ihm sind. Da fragst du gar nichts mehr, gell? Dann wissen wir alles. Das heißt auch jetzt wissen wir nur Teile, Bruchteile. Wir geben uns Mühe. Wer also behauptet, die Geheimnisse Gottes zu kennen, das kann wohl nicht stimmen. Wichtig ist aber zu wissen, und das ist hier der Lehrpunkt auch für uns heute, für mein Leben, die Leibesgemeinde bekommt ein gewisses Verständnis für den für das Geheimnis des Willens Gottes. Sie hat ein gewisses Verständnis für die Vervollständigung der Heilsziele Gottes. Sie hat ein gewisses Verständnis für diese Heilsziele, weil sie selber Werkzeug ist. Das heißt doch, nach dem Epheserbrief, dass wir der unsichtbaren Welt zum Beispiel die Dinge bekannt machen, die sie lernen sollen, was den Willen Gottes betrifft. Also muss die Ekklesia zumindest Teilwissen haben davon, um das auch weitergeben zu können. Sechstes Geheimnis, das schaffe ich noch. Das sieben nochmal das nächste Mal. Sechstes Geheimnis, Epheser 3, Vers 3 bis 6. Da mir, gefährlicher Vers übrigens, da mir gemäß Enthüllung des Geheimnisses bekannt gemacht wurde, so wie ich vorher in Kürze schrieb, woran ihr als Lesende mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus zu bedenken vermögt, das in anderen Generationen den Söhnen der Menschen nicht bekannt gemacht wurde, wie es nun seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist enthüllt wurde. So, und jetzt kommt er zu dem Geheimnis. So eine lange Vorrede, gell? Von der Erfüllung des Geheimnisses, das Geheimnis des Christus. Was ist denn das nun für ein Geheimnis? Dass die Nationen Miterben sind und Mitleib und Mithaber der Verheißungen in Christus Jesus durch das Evangelium. Geheimnis des Christus, dass auch die Nationen Miterben, Mitleib, Mithaber und so weiter sind. Und im Römer 16 nimmt er auf das gleiche Geheimnis Bezug, auf Vers 25, nämlich spricht von der Enthüllung des Geheimnisses, das durch äonische Zeiten verschwiegen war, nun aber offenbart worden ist durch prophetische Worte, gemäß Anordnung des äonischen Gottes zum Gehorsam des Glaubens hinein in alle die Nationen. So. Ich will das nicht unnötig ausdehnen, weil das ist auch so ein Thema, was zu dem Geheimnis Israel passt, wovon wir schon einen Teil gehört haben. Also, das Geheimnis des Christus, von dem er hier redet, ist, dass auch Nationen, nicht irgendwelche Nationen, sondern er betont extra an allen Stellen, wo er das macht, mit dem Artikel im Grundtext, die Nationen. Und im Griechischen ist das wichtig, dass wir mit und ohne Artikel unterscheiden. Ohne Artikel allgemein gefasst, mit Artikel ganz spezielles. Die Nationen. So. Den Rest müsstet ihr denken. Ich will also nicht alles verraten, was ich weiß, weil es unter Umständen schwierig würde. Aber ein paar Denkanstöße möchte ich liefern, weil das ist ganz wichtig. Hier in Epheser 3 klingt es ja so, als wäre Paulus der Einzige, der das weiß. Da gibt es also Experten, die sind der Meinung, Paulus, sonst keiner. Gell? Wir brauchen nur den Paulus. Was Petrus und Johannes sagen, ist für uns nicht wichtig. Dass ich dagegen bin, wisst ihr, und ich habe es auch schon ausgiebig bewiesen anhand der Schrift. Und hier nochmal ein Denkanstoß in dieser Richtung. Drei Dinge. Als Jesus zu den Jüngern sagte, wollt ihr auch weggehen? Haben die gesagt, nee, wir bleiben bei dir. Als er ihnen sagte, was sagen denn die Leute, wer Jesus ist, der Christus ist? Ja, da haben die gesagt, es gibt welche, die sagen, ist ein Prophet und was weiß ich. Gell? Und was sagt ihr denn? Wer bin ich denn, sagt Jesus zu ihnen. Wer ist denn der Christus nach eurer Meinung? Wer ergreift das Wort? Petrus. Und was sagt er? Ja, du bist Christus, der Sohn des lebenden Gottes. Matthäus 16, Vers 17. Ja, und was sagt Jesus als Antwort? Das hast du von keinem Menschen gehört, sondern das hat dir mein Vater geoffenbart. Gab es da an Paulus schon, der eine Offenbarung von Gott hatte? Nee, das kam später. Also Petrus hatte vorher eine Enthüllung vom Vater. Petrus hatte vorher eine Enthüllung vom Vater. Matthäus 17, nächste Kapitel, Berg der Verklärung. Wer war da oben mit Jesus? Petrus, Jakobus, Johannes. Was haben die gesehen? Die Herrlichkeit Gottes. Wann hat Paulus die Herrlichkeit Gottes gesehen? Weg nach Damaskus, Apostelgeschichte 9, später. Also die drei waren die Ersten, die Herrlichkeit Gottes gesehen haben, nicht Paulus. Da sitzt Petrus in Joppe, heute Jaffa, 2 Kilometer südlich von Tel Aviv, sitzt er da bei Simon auf dem Dach. Und was kommt da? ein Tuch mit unreinen Tieren und da heißt, die sollst du essen. Ihr kennt die Geschichte. Ergebnis ist, Gott sagt, oder der Herr sagt zu Petrus, ich habe die gereinigt, die Nationen, Leute, und jetzt gehst du hin und predigst denen. Da geht zu Cornelius, predigt dem, das ganze Haus wird gläubig. Gab es da Paulus schon, der zu den Nationen gepredigt hat? Er war dann der Erste, der den Nationen gepredigt hat. Petrus war der Erste, nicht Paulus. Also, ihr lieben Pauliner, oder Paulaner hätte ich fast gesagt, glaubt nicht, dass Paulus alles ist. Der ist sehr wichtig, keine Frage. Und die anderen sind genauso wichtig. Und was sagt er hier in Epheser 3? Ich habe es gerade gelesen. Wem wurde das Geheimnis bekannt gemacht? Seinen Aposteln, seinen Propheten. Ist das einer oder sind das viele? Mehrzahl. Alle haben das erfahren. Selbst wenn Paulus der Erste gewesen wäre, haben es die anderen auch erfahren. Was ich natürlich aufgrund der Vorgeschichte ja nicht glaube. So. Und jetzt musst du mal ganz ruhig bleiben und sachlich überlegen, ich bin gleich fertig, wenn es hier heißt, in diesem Geheimnis, es betrifft die Nationen mit Artikel. Warum? Weil sie Mitleib werden. Ich nehme nur den einen Punkt, die anderen kannst du selber denken. Mitleib. Wie viele Nationen werden Mitleib Jesu? Wer denken kann, nickt jetzt, gell? Und die anderen müssen noch überlegen daheim. Wie viele Nationen werden Mitleib Jesu? Und allein an dem Punkt, der eine reicht mir schon, die anderen kannst du noch dazu nehmen, wird doch deutlich, dass niemals alle Nationen hier in diesem Geheimnis erfasst sind. Das Geheimnis Gottes, die Nationen betrifft die Nationen, Römer 1, Vers 5, auf die Gott seinen Namen gelegt hat. Denn dort heißt es in einer richtig übersetzten Bibel, in den meisten ist es falsch geschrieben, Paulus hat das Evangelium für die Nationen, für den Namen seinen. So steht das im griechischen Text. Es gibt Nationen für seinen Namen. Und auf welcher Nation hat Gott seinen Namen gelegt, kannst du selber überlegen, guck in deine Bibel, dann wirst du merken, das hat immer und überall mit Israel zu tun. Wenn also von Nationen die Rede ist, die Nationen, die Geheimnis sind, müssen das die Nationen sein, die mit seinem Namen zu tun haben, müssen das die Nationen sein, die mit Israel zu tun haben, müssen das die Nationen sein, die auch mit Leib werden, weil mit Leib werden nicht alle Nationen, sondern nur ganz bestimmte von Gott Auserwählte. Und was das Äonische angeht, und damit schließe ich, habe ich einen super Satz gefunden, schon vor vielen Jahren. Ich habe das hier ausgearbeitet im Jahr 2003, aber das macht nichts, das steht heute noch dort. Wer die Wuppertaler Studienbibel hat, die Ausgabe von 1994 ist das, die anderen weiß ich nicht, auf der Seite 363, da steht Folgendes zum Begriff Äon, das müssen wir genießen, gell? Wuppertaler Studienbibel. Wir haben das eigentümliche biblische Wort Äonisch hier bei Römer 16, 25, 26, der Vers, um den es hier geht. Wir haben dieses eigentümliche Wort hier und bei der sofort erfolgenden Kennzeichnung Gottes als des äonischen Gottes auch in der Übersetzung stehen lassen. Denn seine Wiedergabe mit ewig ist irreführend. Gott ist der Gott der Äonen, der die Weltzeitalter in seiner Hand hält und in ihren Ablauf mit innerster Teilnahme regiert. Kannst du nichts zu sagen, gell? Die Wuppertaler Studienbibel hat recht. Das ist das, was wir schon jahrelang predigen. Das steht dort. Ausgabe 94, Seite 363. Ja, und so gibt es noch viele Geheimnisse. Das siebente ist besonders spannend. Das heben wir uns auf für das nächste Mal. Und das heißt, wir haben noch 9 Stück. Da sind ein paar ganz kurze dabei. Das könnte klappen, dass das beim nächsten Mal dann dran ist. Ja, wo ist der Nutzen jetzt? Ich will das noch nicht unterschlagen hier, der praktische Nutzen von diesem letzten Punkt. Wenn du jemand bist, der zu den Nationen gehört, als Glaubender, dann weißt du, du hast Anteil am Leib. Ist das was? Oder bist du ein Gläubiger, der glaubt, er ist ein Jude? Hast du auch einen Teil, weil du von Israel herkommst, gell? Aber es reicht, wenn du glaubst, du bist ein Glaubender aus den Nationen. Dann hast du Anteil am Leib. Der Herr segne sein Wort. Amen.
Amen.